Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen, zu einem neuen LiveNet-Talk. In der langen Reihe von interessanten Persönlichkeiten haben wir heute eine ganz besonders interessante. Wir haben das Vorrecht, mit Johannes Hartl eine Stunde zu verbringen, und zwar über sein Buch Eden Culture. Viele von Ihnen kennen das vielleicht, einige haben schon gelesen. Und wir werden heute ein bisschen vertiefend darüber reden, ob das einfach nur eine weitere Utopie ist oder ob da sich wirklich was tut, ob da wirklich was geschieht. Seien Sie herzlich willkommen, bleiben Sie eine Stunde dran. Und ich hoffe, Ihnen versprechen zu können, dass das keine verlorene Stunde ist. Johannes, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber wir können beide richtig gut Deutsch reden und müssen uns nicht den Umweg über den Schweizer Dialekt machen. Das ist ja gut.
Ja, wobei wir das Schweizerische ja beide sehr schätzen.
Ja, ich schätze es enorm und rede auch zu Hause mit meinen Kindern und Großkindern. Ich bin seit 50 Jahren in der Schweiz. Aber wenn ich mit einem Deutschen rede, dann kann ich das noch nicht so. Das geht automatisch auf Ruhrgebietsblatt, schalte ich um.
Ist gut.
Ja, ist gut. Schön. Johannes, es ist gar nicht leicht, dich mit einfachen Begriffen zu fassen. Ich versuchte, dich vorzustellen. Philosoph, Theologe, Speaker, Gründer des Augsburger Gebetshauses. Wie wirst du dich selbst am liebsten vorstellen?
Als ganz normaler Mensch, der ein besonderes Herz für die Schönheit hat und alles, was das Leben lebenswert macht. Ich halte nicht so viel von diesen Vorstellungen. Deswegen.
Von diesen großen Etiketten, die wir uns da so ankleben. Ne? Aber dein T-Shirt erinnert uns daran. Das gefällt mir sehr. Ich muss mir mal so eins besorgen. Ich habe dein Buch Eden Culture gelesen. Digital allerdings, aber sehr interessiert. Meine erste Reaktion, als ich das sah, Edenkultur, dachte ich, oh mein Gott, wollen wir zurück ins Paradies, Kleider aus und wieder zurück in diese Zeit? Das kann es ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht gemeint sein. Und dann steht darunter Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Da habe ich dann gemerkt, aha, es geht nicht um zurück, sondern um vorwärts irgendwie. Mein zweiter Gedanke war noch eine Utopie. Wir haben ja schon eine ganze Menge. Unsere Zeit strotzt von Utopien, von Wünschen, wie es morgen sein sollte. Dann habe ich aber gelesen, das Buch, und hinter diesem leicht flippigen Titel habe ich gemerkt, dass da ganz viel Denkarbeit dahinter steht, ganz viel Lesearbeit, ganz viel Literatur, auch verarbeitete Literatur von x verschiedenen Wissensfeldern. Und ich war beeindruckt, dass du hier versuchst, nicht nur Lösungen anzubieten, sondern Erlösung irgendwie zu definieren, und zwar auf eine säkulär verständliche Art. Wollen wir da mal direkt einsteigen. Was war der Anlass für dich, der Anstoß, dass du dieses Buch geschrieben hast?
Also der denkerische Anstoß ist die Überlegung, welche Frage treibt Menschen heute zutiefst um? Und das Buch ist aus einem Vortrag entstanden, den ich für eine Konferenz 2020 gehalten habe. Und die Idee dazu kam mir im Sommer 19. Das war der Sommer, als bei uns überall ganz groß die Fridays for Future Proteste oder Demonstrationen waren, auch bei uns in der Stadt. Genau. Und da ist ja ein ganz wichtiger Impuls drin, zu sagen, wir sorgen uns um die Zukunft, wenn gerade die junge Generation das tut. Und mich hat aber seit Jahren schon das Thema umgetrieben, warum denken wir Ökologie eigentlich immer so, dass der Mensch der Störfall ist. Also wir nehmen den Mensch aus der Ökologie und der Schöpfung raus und tun so, als wäre das körperliche Überleben alleine, Klammer auf, das sehr wichtig ist, Ökologie und Klimaschutz sind wichtige Themen, Klammer zu, aber wir tun so, als würde alleine das für den Menschen schon genügen und dem ist nicht so. So, im Letzten treibt mich sowohl als Philosoph als auch als gläubiger Mensch ja die Frage um, was brauchen wir als Menschen denn auf der Herzensebene, um menschlich und menschenwürdig leben zu können? Und da ist eigentlich, das hast du ganz schön in der Einleitung schon gesagt, ein jahrelanger Denk- und Lese- und Nachfrageprozess, der dann gemündet ist in dieses Buch.
Okay. Die zweite Frage, die mir dann kam, für wen ist das eigentlich geschrieben? Wer sollte das Buch lesen? Also außer denen, die Johannes Hartl gern haben und außer Christen, die sich informieren wollen. Aber wer sollte dieses Buch noch lesen?
Das ist geschrieben für alle Menschen, die sich Zukunftsfragen stellen. Denn ich teile deine Eingangsdiagnose schon mal gar nicht. Wir leben nicht in Zeiten, wo es viele Utopien gibt. Wir leben in einer Zeit, wo es viel zu wenig Utopien gibt und viel zu viele Dystopien. Wir wissen sehr genau, wie die Zukunft wird, und zwar negativ. Und okay. Zukunftsbilder, die wirklich menschenfreundlich sind, gibt es überhaupt nicht so viele. Die meisten Zukunftsbilder, die gezeichnet werden, die sind eigentlich eher menschenfeindlich. Und ich glaube, die Frage, wie geht's in der Zukunft weiter, ist eine, die unfassbar viele Menschen umtreibt. Und für die habe ich das Buch geschrieben, übrigens unabhängig davon, was jemand glaubt oder nicht.
Also Dystopien, wenn wir das erklären, das ist eine negative Utopie, ja? Eine hässliche, eine schlimme.
Die meisten Filme. Natürlich, die bekannteste Dystopie ist die der ökologischen Zerstörung, dass wir auf eine Apokalypse, Klimaapokalypse oder so zugehen. Aber eine andere sehr bekannte ist auch die praktisch, dass mehr und mehr die Computer die Macht übernehmen, der Transhumanismus, der Mensch. Wir den Menschen hinter uns lassen. Und bei beiden, da ist sehr viel wahr. Also ich sage nicht, dass das nicht alles stimmt, aber wir brauchen diese zukunftsfördernden Bilder, diese positiven Leitbilder, die nicht nur Utopie sind, sondern die uns erinnern an das, wie menschliches Leben im Wesentlichen sein kann und sein sollte, um eine menschenwürdige Zukunft zu gestalten.
Ja. Du hast diese, du hast drei Hauptbausteine dieser Eden Culture gewählt. Gemeinschaft ist das erste, also es sind so drei große Hauptteile des Buches, ja. Gemeinschaft, dann zweitens Sinn und drittens Schönheit. Das hat mich am meisten angesprochen übrigens. Warum gerade diese drei? Das war mein erster Gedanke, als ich das Inhaltsverzeichnis las. Warum Gemeinschaft, Sinn und Schönheit? Wieso ausgerechnet diese drei?
Ach ja, man hätte vielleicht noch ein oder zwei weitere nehmen können, aber wenn man länger drüber nachdenkt, ist es einerseits empirisch relativ leicht, das, was uns als Menschen zum Beispiel von hochentwickelten anderen Säugetieren wie Bonobos und was uns unterscheidet, anhand dieser drei Begriffe aufzuziehen. Man kann sagen, der Mensch ist ein Verbundenheitswesen in noch viel höherem Maße als zum Beispiel Schimpansen. Er ist ein Wesen, das nach dem Sinn fragt und nach der Schönheit. Beides tun Tiere nicht auf die gleiche Weise. Und es lässt sich in der sogenannten positiven Psychologie auch zeigen, dass das, was ein Mensch braucht, um emotional resilient zu sein, oder auch was eine Gesellschaft braucht, um zu funktionieren, sehr häufig mit diesen drei Kategorien zu tun hat. Man könnte sogar philosophisch so weit gehen und sagen, das, was so in der klassischen Metaphysik die drei Transzendentalien sind, das Schöne, das Wahre und das Gute, hat auch damit zu tun. Also ich hänge nicht dogmatisch an genau diesen drei Begriffen, aber anhand derer lässt sich schon ganz schön viel zeigen.
Klar. Bevor ich auf diese drei Punkte ein bisschen eingehe, noch ein bisschen fast eine theologische Frage. Die Bibel redet eher vom Reich Gottes, ja, als von Rückkehr nach Eden oder von Eden. Wobei du kurz vor Schluss, das hat mich wieder ein bisschen versöhnt, dass du sagst, wir gehen nicht zurück nach Eden, sondern wir gehen vorwärts und zwar nach mehr als Eden. Da kam meine Eschatologie wieder in Ordnung. Ja? Aber das sagst du leider erst auf letzten Seiten. Na, ist egal. Die Bibel redet vom Reich Gottes. Ja, wie, wenn wir jetzt unter Christen reden, ist Eden Culture ein Versuch, Reich Gottes auf säkulär zu umschreiben oder wie steht das zueinander?
Wahrscheinlich kann man das auch so sehen. Ich würde erst mal sagen, der Begriff Reich Gottes, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wird hauptsächlich metaphorisch, also durch Bilder gefüllt. Da geht es um ein Festmahl, da geht es um eine Stadt. Allein schon das Wort Malchut, ne, im Hebräischen oder Basileia, im Neuen Testament, also die Königsherrschaft ist ja auch ein Bild. Ja. Ich zeichne ein Bild von heilem Menschsein. Und dieses heile Menschsein oder heile Schöpfung geht nach meinem Glaubensverständnis nicht ohne Gott. So, und wenn man Reich Gottes als ein Begriff dafür, wie die Welt aussehen könnte, wenn alles wieder im Lot wäre, sehen ja. würde, dann sind die Begriffe deckungsgleich. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen säkulareren Begriff gesucht, denn, und das ist mir auch wichtig, das Buch läuft nicht einfach nur auf einen missionarischen Appell raus, zu sagen, am Schluss, wenn wir dann Christen geworden sind, ist das alles gut. Ganz so billig ist es nicht. Es gibt ja ganz viele Aspekte von dem Buch, wo man wirklich Anschluss finden kann, auch unabhängig von Glauben. Und ich denke, wenn ich jetzt nicht gläubig bin, habe ich mit dem Begriff Reich Gottes wahrscheinlich grundsätzlich ein Problem. Und ich möchte durchaus auch Lebensweisheit an manchen Stellen oder einfach Forschungserkenntnisse anbieten, die durchaus relevant sind, auch wenn jemand sagt mit dem Glaubensthema, um das mache ich noch einen Bogen rum. Ja. Aber andersrum genauso, es gibt ja, und solche Leute schreiben ja auch, es gibt Leute, die sagen, ich habe gar nichts am Hut mit Religion und Kirche, aber ich fand das Buch und das Thema interessant. Und wenn du so formulierst, ergeben auf einmal für mich gewisse Konzepte der Theologie oder des Glaubens wieder einen neuen Sinn. Und das ist natürlich auch mein Anliegen, hier Brücken in beide Richtungen zu bauen.
Ja, das fand ich auch sehr wertvoll und sehr toll. Jetzt möchte ich mal auf diese drei großen Hauptthemen mal kurz eingehen, ein paar Minuten jedes, und stell dir dazu einfach mal Stichworte. Ja, und du sagst dann, es ist eine unglaubliche Fülle von Material. Übrigens, es baut auf sehr, sehr viel Literatur auf und auch sehr viel aktuelle Quervergleiche, Querverweise. Zum Thema Verbundenheit, das erste große Thema, ja, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, noch ganz anders als Tiere es sind. Dreierpack, ich sagte mal das Wort Dreierpack. Sag mal was dazu.
Dreierpack,
ja. Du hast gesagt, Verbundenheit, so könnte man sagen, gibt es immer nur im Dreierpack. Okay.
Ach so, Dreierpack, okay, ja.
Dreierpack.
Gut, alles klar.
Du musst dich jetzt an dein eigenes Buch erinnern, tut mir leid.
Ja, ich habe es akustisch nicht verstanden. Also, ein Mensch kann tiefe, resonante Beziehungen zu anderen Menschen nur in dem Maße aufbauen, in dem er einen gesunden Selbstkontakt hat. Tatsächlich lernen wir Selbstkontakt, also ein eigenes Selbstbild als Menschen, genauso wie das Sprechen, erst im Austausch mit einem Du. Das heißt, das Ich und das Du sind untrennbar miteinander verbunden. Der Mensch aber, der sich mit sich selber verbunden fühlt, ist zwangsläufig in die Frage gestellt, gibt es ein größeres Eingebettetsein in das Universum, das All, oder bin ich mehr oder weniger ein kosmisches Waisenkind? Und an der Stelle rührt diese Frage nach der Verbundenheit ans Transzendente oder ans Religiöse. Also gibt es ein großes Du, von dem wir Menschen insgesamt abstammen, oder ist es eine eigenartige kosmische Laune, dass wir als einziger Teil der Kohlenstoffatome im Universum Ich sagen und uns nach einem Du sehnen? Mhm. Ich glaube, Ich, Du und göttliches Du hängen untrennbar zusammen. Ein Denker, der ganz viel darüber geschrieben hat, ist der Martin Buber, der sagt, so, die ganzen Linien von Ich und Du, die münden und schneiden sich so im ewigen Du. Ganz neutestamentlich gesprochen sagt Jesus, das zentrale Gebot, auf das alles rausläuft, ist, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst und an allererster Stelle Gott. Ne? Das heißt, Gott lieben, den Nächsten wie dich selbst, das dreifache Liebesgebot. Ich finde faszinierend, dass sich allein schon auf psychologischer Ebene manches davon zeigen lässt. Natürlich noch nicht, dass Gott existiert, das kann man nicht beweisen, aber dass wir als Mensch auch in unserem Ich-Du-Verhältnis an die Frage nach dem allumfassend größeren Du an diese Frage rühren.
Dann hast du geschrieben, das spezifisch Christliche ist, dass Gott als dreifaltige Liebe gesehen wird. Also Gott modelliert diese Gemeinschaft, und zwar interessanterweise drei, nicht nur zwei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schon in sich. Und wir sind seine Abbilder. Also Verbundenheit ist ein Urbedürfnis des Menschen, und das erleben wir in der richtigen Beziehung zu uns, als auch zum Nächsten, als auch zu irgendetwas Transzendentem. Das
zieht uns einfach hin. Ich würde sogar sagen, die Liebe ist ihrem Wesen nach dreifaltig.
Okay,
Im Sinne von, aus einem Ich und Du die bleiben die zwar nicht alleine, sondern entsteht ein Überfluss an Leben, an Gemeinschaft, also bei Mann und Frau sogar bis hinein in die Fruchtbarkeit, aber auch in Form der Freundschaft oder der nicht-erotischen Liebe oder wie auch immer, gibt es ein Stiften von Lebensraum und von Gemeinschaft, was man dann das Wir nennt. Die Liebe ist dreifaltig und deswegen ist die Dreifaltigkeit Gottes notwendig, wenn Gott die Liebe ist. Liebe gibt es nämlich nicht für mich alleine. Liebe gibt es nur im Ich und Du und in der Gemeinschaft.
Ja. Jetzt mache ich mal einen ganz komischen Sprung. Du hast 4 Kinder, Johannes.
Ja.
Ich übrigens auch. Nur sind die schon ein bisschen größer wahrscheinlich. Ich habe schon 8 Enkel. Aber hat beim Schreiben dieses Buches deine Familie oder deine Kinder, haben die dich irgendwo inspiriert?
Total viel.
Sag mal 1, 2, 3 Punkte. Du bringst ein ganz berührendes Zitat deiner Tochter. Papa, warum sind die alten Häuser immer so schön und die neuen Betonbauten so hässlich?
Genau, ja. Da kommen wir nachher bei der Schönheit dazu. Aber gerade beim Thema Verbundenheit habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. Zum einen, wie sehr Kinder in den ersten Lebensjahren Wesen der Verbundenheit sind. Ja. Für die ist Liebe gleichbedeutend mit, nimm mich in den Arm und verbring Zeit mit mir oder spiel mit mir, rauf mit mir, tobe mit mir. Und ich bin ein Denker, ich bin ein Mann, ich bin ein Akademiker und musste mich ein Stück weit durch meine Kinder auch neu bekehren zur Berührung, zum Dasein, zur Nahbarkeit. Und ich habe das Gefühl, mir haben meine Kinder da geholfen und unsere Gesellschaft ist aber eher unterwegs und immer noch digitaler, noch gehetzter, noch schneller, noch mehr ins Außen zu verlagern, sodass Berührung und Verbundenheit und Nähe, übrigens auch das, was Kinder eben am dringendsten brauchen, immer mehr uns abhanden kommt. Da haben meine Kinder mich total inspiriert und tun das bis heute. Also die Erinnerung, dass das Leben mehr ist als das Tun.
Das finde ich, das gibt diesem Buch auch ein bisschen Erdung, dass man spürt, du schreibst das nicht nur aus intellektueller, aus Überlegung heraus, sondern auch aus der Erfahrung. Gehen wir zum zweiten großen Hauptthema, Sinn. Du schreibst, gelingt es einem Menschen, Sinn zu finden, dann wird sein Leben gelingen. Und dann schreibst du, und das deckt sich mit meiner Beobachtung sehr stark, der Sinn des Lebens besteht eben nicht in Selbstverwirklichung oder im Glück, sondern, mach mal ein bisschen weiter, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass man sich verwirklicht oder sein Glück sucht, sondern worin?
Letztendlich in der Hingabe. Man könnte auch ganz romantisch sagen, in der Liebe. Aber da muss man Liebe richtig definieren. Und Liebe hat immer was mit Hingabe zu tun. Dieser Satz, Sinn ist wichtiger als Glück, den ich auch schreibe, möchte ich nicht so verstanden wissen, dass die Sehnsucht nach Glück und das Streben nach Glück, nach einem authentischen Leben nicht vollwertig wäre. Das ist sehr vollwertig und das ist wichtig. Im Letzten streben wir aber eben nach etwas, was nicht nur unsere Befriedigung ist. Also sonst wäre der glücklichste Mensch, den es gibt, der Drogenabhängige, der beliebig viel Zugang zu Drogen hat. Also tief drin merken wir, im menschlichen Leben geht es um noch mehr als um emotionales Wohlbefinden. Und es geht zum Beispiel darin, sich selbst einem Größeren hinzuschenken, dass es wert ist, dass man sich dem hinschenkt.
Ja, du schreibst hier auch noch, die Bereitschaft, Opfer zu bringen und seine Existenz in Dankbarkeit etwas Größerem zu widmen. Ich habe diese Beobachtung genauso gemacht. Glück ist ein Nebenprodukt.
Genau.
Der richtigen Lebensrichtung, der richtigen Lebenshaltung. Es ist nicht direkt anstrebbar.
Und selbst das unglückliche Leben, das hat hier seinen Wert, ne? Oder? Es gibt ja Menschen, die scheitern oder Menschen, die so Schreckliches in ihrem Leben erleben und wo man das nie unter die Überschrift Glück bringen könnte, aber trotzdem Leben sind, die uns zutiefst inspirieren. Ich bin Menschen begegnet, die so schreckliches Leiden erlebt haben und die diesem Leiden sich hätten entziehen können, wenn sie mitgeschwommen wären. Ich denke zum Beispiel an einen alten Mann, den ich noch kannte, der als Priester in einem Konzentrationslager war und mir davon erzählt hat, der hätte sich das ersparen können, wenn er einfach nicht in Widerstand gegen Hitler gegangen wäre. Also zu sagen, der hat es getan, weil er glücklicher war, ist ja banal, ist ja Unsinn. Es inspiriert uns, dass er bereit war, etwas zu tun, was er als sinnvoll erachtet hat, obwohl es ihm sein körperliches Wohlergehen und sogar sein Glück irgendwie gekostet hat. Im Letzten geht es uns Menschen um was viel Größeres als nur um Glück.
Ganz abgesehen davon, dass das so ein abgegriffenes Wort und so eine billige Vokabel geworden ist. In dem Erkennen, dass wir Glück, dass Glück so schwer zu erreichen ist, gibt es hier einen Ansatz, der sagt, wir Menschen müssen quasi über uns hinaus, über unsere Begrenzungen hinauswachsen. Transhumanismus. Zu diesem Stichwort sag mal was. Das kommt öfter vor. Du beziehst dich auch auf Oliver Dürr hier in der Schweiz. Transhumanismus ist etwas, was viele fasziniert und was du doch kritisch anschaust.
Ja, also grundsätzlich ist Transhumanismus nichts Neues. Seit es den Menschen gibt, versucht der Mensch, seine Grenzen zu erweitern. Und das ist auch völlig normal. Ja. Du und ich, wir haben beide eine Brille auf. Das ist schon ein bisschen transhumanistisch, dass wir praktisch unserem Körper auf die Sprünge helfen durch ein Gerät. Und was aber in der Digitalisierung passiert, ist, dass die Grenzen zwischen innen und außen immer weiter verschmelzen. Also sozusagen unser Denken, unser Gefühl, unser Fühlen wird im digitalen Kapitalismus von fremden Mächten sehr erfolgreich gesteuert und verwendet. Und technologisch haben wir einerseits durch die schnellen Computerchips und andererseits aber auch durch die Biotechnologie immer mehr Möglichkeiten, tatsächlich auch den menschlichen Körper unmittelbar zum Gegenstand technischer Beeinflussung zu machen. Und daraus entstehen Chancen, eben zum Beispiel vielleicht Alzheimer heilen zu können oder andere schwere Krankheiten. Aber das Problem ist, wenn uns abhanden kommt, und das ist eine meiner Thesen, dass das der Fall ist, wer der Mensch wirklich ist. Man könnte sagen, wenn der Mensch nur ein Säugetier ist, das einen schnellen Computer im Hirn hat, wie Yuval Noah Harari das zum Beispiel sagt, ja, dann ist seine Überwindbarkeit und seine Manipulierbarkeit automatisch mitgegeben. Und wenn der Mensch aber manipulierbar wird bis ins Letzte, dann wird er verkäuflich, er wird zur Ware und er wird zum Objekt. Und dann ist am Schluss nicht die Überwindung des Menschen das Ziel, sondern die Versklavung oder sogar die Abschaffung des Menschen.
Die Abschaffung schlussendlich.
Und deswegen müssen wir meines Erachtens auch Digitalisierung und auch Transhumanismus wertschätzen in gewissen Bereichen, aber ethisch sehr, sehr, sehr skeptisch betrachten in vielen anderen Bereichen.
Dahinter steckt ja eine bestimmte Weltanschauung.
Ja. Ja,
eine letztlich materialistische Weltanschauung, dass der Mensch nichts anderes ist als eine digitale Maschine, als eine Datenansammlung.
Ja. Das ist auch eine radikal kapitalistische Sicht. Also praktisch der Mensch wird reduziert bis in seine Informationsprozesse hinein auf das, wo man ihn kapitalisieren kann, eben auch für politische Prozesse zum Beispiel. Also hier muss man nur nach China schauen, dem möglichen Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Deswegen Menschen, die humanistisch im besten Sinne des Wortes denken, die demokratisch denken, die an die Würde des Menschen glauben, müssen hier unbedingt dafür werben, dass wir einen Umgang mit diesen Technologien finden, der nicht diktatorisch wird.
Mhm. Ich musste an die Trilogie von C.S. Lewis denken, und zwar den dritten Band, wo der Wissenschaftler nur noch aus dem Kopf besteht.
Genau. Besonders das kleinere Büchlein von C.S. Lewis, eben Abolition of Man, die Abschaffung des Menschen, praktisch den dritten Band, die böse Macht, da versucht er das in Romanform zu packen. Ich finde das Abschaffung des Menschen selber als Buch noch besser, aber genau um das geht es. Es ist, wenn der Mensch komplett technisch rekonstruierbar und manipulierbar wird, verliert er das, was ihn als Menschen im Letzten ausmacht. Man könnte das auch das Heilige nennen. Das, was unverfügbar bleiben muss.
Das bringt mich zu dem anderen Stichwort, als ich an diesen Kopf dachte bei C.S. Lewis, Reduktionismus. Oder Menschen, überhaupt alle Prozesse der Natur werden reduziert auf etwas Zählbares, Messbares, auf irgendein Prinzip, und dann bleibt es bei diesem Prinzip. Ja, kannst du das noch ein bisschen mehr erklären? Das scheint mir eine Denkweise, die sehr, sehr häufig uns begegnet und gegen die wir kennen müssen.
Die gesamte westliche Denkweise seit der Aufklärung, der wir viel verdanken, ist reduktionistisch in dem Sinne, dass sie die Naturwissenschaften etabliert hat als maßgebliches Paradigma des Erkennens überhaupt. Das ist jetzt philosophisch ein bisschen schwierig ausgedrückt, damit sage ich, naturwissenschaftliche Erkenntnis ist eine Form des menschlichen Erkennens. Es ist nur eine. Einen Text zum Beispiel verstehe ich nicht naturwissenschaftlich. Ich verstehe einen Text nicht, indem ich das Papier messe oder indem ich die Tinte, mit der der Text geschrieben ist, einer chemischen Analyse unterziehe. Das ist nicht so. Es ist eine andere Art zu verstehen. Wir Menschen haben unterschiedliche Formen zu verstehen, sogar auch sinnliche, auch Berührung, auch die ästhetische Erfahrung. All das sind Formen des Erkennens, auch die transzendente oder die religiöse Erfahrungsdimension. Und wir leben in Zeiten der unglaublichen Fortschritte in den Naturwissenschaften, wenn wir auf die letzten 200 Jahre schauen. Und diese Naturwissenschaften haben der Industrialisierung, also der Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, unglaublich viele neue Möglichkeiten eröffnet. Wir schwimmen deshalb in einem naturwissenschaftlichen Reduktionismus wie der Fisch im Wasser, dem nicht mehr auffällt, dass es nass ist. Es ist geradezu absurd, wenn man sich vorstellt, wenn man in einem Krankenhaus liegt, will kein Mensch reduziert werden auf seine rein biologischen Prozesse, weil wir Menschen leiden als ganzer Mensch. Das ist also ein großes Problem, auch in vielen Bereichen meines Erachtens des Gesundheitssystems. Der Mensch ist viel mehr als das, was sich hier auf den Geräten zeigen lässt. Das ist ein ganzheitliches Wesen. Und dieser ganzheitliche Blick, der ist uns Menschen aufgetragen, wenn wir nicht eine immer unmenschlichere Welt bauen wollen. Und man könnte sagen, die großen Ideologien des letzten Jahrhunderts waren alle extrem reduktionistisch. Im Kommunismus wird der Mensch reduziert auf seine ökonomischen, ökonomischen Platz, praktischen Klassenkampf. Mhm. Im Faschismus oder im Rassismus wird er reduziert auf seine Herkunft oder seine, weiß ich nicht, seine biologische, ist auch ein biologistischer Reduktionismus. Und wir haben auch heute jede Menge Reduktionismen, die meistens darauf rauslaufen, den Menschen nur als ein Tier oder nur als einen Computer zu betrachten.
Es ist ja komisch, in der Praxis funktionieren wir ja nicht so. Also wenn ich eine Beethoven-Sonate höre, dann denke ich nicht an Schallwellen.
Ja, hoffentlich nicht.
Dann denke ich an ganz was anderes, je nachdem, wie gut meine Stereoanlage ist. Nicht wahr? Dann genieße ich vieldimensional Musik. Ja? Aber Wissenschaft, und das fiel mir beim Lesen deines Buches durchgehend auf, Wissenschaft tickt anders, als die normalen Leute ticken.
Ja gut, Naturwissenschaft.
Naturwissenschaft.
Es gibt auch die Geisteswissenschaft. Ja. Mhm. So, und das schöne deutsche Wort Geisteswissenschaft sagt etwas Tiefes. Es gibt eine Art und Weise der Erkenntnis, die nicht naturwissenschaftlich ist. Naturwissenschaften sind wunderbar, sie sind aber nicht die einzige Art und Weise, den Menschen zu verstehen. Ja. Das haben wir zum Beispiel bei Corona gesehen. Die rein naturwissenschaftliche oder rein virologische Betrachtungsweise des Problems blendet andere Aspekte aus. Es gibt psychosoziale, es gibt ökonomische, es gibt allgemeine pädagogische Konzepte und Problemlagen, die durch die rein virologische eben noch nicht beschrieben sind.
Mhm. Woher kommt das, dass man das, wie soll ich sagen, wenn man ein Problem beschreibt, dass man einen Aspekt beschreibt und damit sind die Leute zufrieden? Das ist ja eigentlich, so ticken wir ja nicht. Wir sind ja, jeder Mensch lebt ja anders. Aber und doch ist unsere Geistesgeschichte so, ich will nicht sagen dumm, aber so hat sich so reduziert auf ein paar Elemente. Wir funktionieren da ganz anders eigentlich.
Ja Menschen. Gut, also zum einen gibt es einfach die Denkfaulheit, also Komplexität zu denken, ist immer schwierig. Und wir haben, das nicht vergessen, wir leben, wie ich vorher gesagt habe, in einer Zeit, in der naturwissenschaftliches Denken plus Industrialisierung zu einem unglaublichen Fortschritt geführt haben. Ein Fortschritt, den ich keine Sekunde missen möchte. Ich möchte nicht lieber im 18. Jahrhundert leben. Das Problem ist einfach nur, wenn man einen Hammer hat, der richtig gut funktioniert, sieht alles irgendwann wie Nägel aus, auf das ich draufhauen kann. Also dazu neigen wir. Und wir sehen es ja in der Ökologie, dass die Industrialisierung auch große Schattenseiten hat. In der Ökologie haben wir es wirklich verstanden, dass vielleicht keine so tolle Idee ist, Erdöl zu verbrennen und Kohle den ganzen Tag. Und das Interessante ist aber, im menschlichen Leben haben wir diesen Transfer meines Erachtens noch nicht so gut geschafft. Wir sagen, Beschleunigung, Digitalisierung, auch das Fragmentieren der menschlichen Beziehungen und so, dass es alles lockerer geworden ist. Ich kann so ein bisschen, wie ich will. Oder die Polyperspektivität praktisch, dass es nicht mehr so was wie eine gemeinsame Narrative gibt, sondern jeder kann ein bisschen für sich selbst. Das wird in erster Linie als Befreiung des Individuums gezeichnet, was es ja auch ist. Aber wir übersehen, welchen großen Preis eben an ökologischer Zerstörung auf Herzensebene wir eben dadurch auch in Kauf nehmen. Und meines Erachtens ist es tatsächlich so, wir leben heute in vielerlei Hinsicht viel besser als vor ein paar hundert Jahren, aber im Bereich Sinn, Verbundenheit und Schönheit in manchen Bereichen eben auch nicht. Und das zu benennen und das zu kritisieren, scheint mir ein wichtiger und zwar ein zukunftsorientierter, fortschrittsorientierter Ansatz.
Okay. Ein weiteres Stichwort, drei Stichworte, Leiden, Schuld und Tod. Stichwort Viktor Frankl, Leiden, Schuld und Tod. Ja, das geht ein bisschen auf die Frage von vorhin ein. Warum, wenn ein, nehmen wir ein Naturwissenschaftler, der sehr reduktionistisch denkt, sehr, sehr berührend war zum Beispiel das Beispiel von Charles Darwin, der gesagt hat, ich kann gar nicht mehr Freude an Beethoven haben. Früher, als ich jung war, habe ich an Musik, an Kunst Freude gehabt. Seitdem ich ein paar Jahrzehnte als Wissenschaftler gearbeitet habe, ist mir diese Freude völlig abhanden gekommen. Ich habe versucht, Shakespeare zu lesen und er hat mir nach 5 Minuten gelangweilt. Das fand ich ganz, ganz, ein ganz spannendes Beispiel. Aber Leiden, Schuld und Tod, was hat es mit dem auf sich?
Nennt Frankl die tragische Trias. Am Leiden, an der Schuld und am Tod zerbrechen unsere oberflächlichen Sinnkonstrukte. Wenn mein Sinnkonstrukt ist, ich will beruflich erfolgreich sein, naja, irgendwann sterbe ich. Ja? Oder irgendwann kann es sein, dass ich mit schrecklichem Leiden in Konfrontation komme. Da hilft es mir nichts mehr, dass ich Porsche fahre und dass ich beruflich erfolgreich bin. Wenn mein Sinnkonstrukt ist, ich bin ein guter Mensch, ich bin sehr intelligent, so. Wenn ich schuldig werde, wenn ich von der Party heimfahre, ich habe ein Glas zu viel getrunken und überfahre ein Kind, so, wie geht man mit diesem Sinnkonstrukt um? Ich bin einer der Guten. Ich mache die Welt ein Stück weit besser. So. Also die tragische Trias ist die Wand, gegen die wir mit dem Kopf rennen, wenn wir einer oberflächlichen Sinnkonzeption gefolgt sind. Und es sind die drei Momente im Leben, die uns in eine tiefere Verantwortung, wir sprechen ja immer sehr von der Freiheit, ne? Aber die Freiheit und Verantwortung haben wir damit zu tun, die uns in eine Verantwortung rufen, wo das Leben Fragen an mich stellt und sagt, okay, hast du eine Antwort drauf? Welchen Sinn hast du denn jetzt noch, wenn du leiden musst, wenn ein geliebter Mensch stirbt oder wenn du selber sterben musst und mit der Endlichkeit konfrontiert bist? Mhm. Und diese drei Momente sind meines Erachtens die, wo die Menschen oft die Gnade haben, auf eine tiefe Weise zum Nachdenken zu kommen über den Sinn im Leben. Bei manchen hilft auch schon mal so ein kleinerer Burnout oder eine kleinere Krise. Aber ich glaube, wenn wir diese Krisen nicht hätten, würden wir uns immer mehr verrennen in die Unwahrheit.
Also eigentlich gnädige Erfahrungen, so schwer, dass sie sind.
Ich würde es nicht so von außen nicht so nennen wollen, es ist nicht nur übergriffig, aber es gibt Menschen, denen es geschenkt ist, ihre eigenen Krisen bis hinein zu Leiden und Schuld oder der Sterblichkeit als was zu verstehen, wo die Gnade irgendwie näher anklopft an unser Herz. Okay. Ich glaube, von außen kann man das nicht verordnen, aber wer so einen Weg gehen kann, und Viktor Frankl selber hat das so erlebt, der hat auf jeden Fall ein unglaubliches Moment der Inspiration für andere, weil wir tief drin merken, da leuchtet etwas vom Sinn des Lebens auf.
Okay. Das große dritte Kapitel, Johannes, deines Buches ist die Schönheit. Wie ich gesagt habe, das hat mich am meisten angesprochen. Vielleicht auch, weil es in christlichen Büchern, die ich meistens lese, weniger vorkommt. Also ich habe das noch, das ist, ich dachte erst, Mensch, ist doch eigentlich ein Luxusthema. Also meine erste Reaktion. Und viele denken vielleicht so, Schönheit, naja, wenn ich auf was verzichten müsste, dann auf das am ehesten. Meine Frau sagt, ein Auto, Hauptsache hat 4 Räder. Für mich ist wichtig, dass es schön aussieht. Weil wir Menschen die Natur schön finden, pflanzen wir Gärten, hast du gesagt. Ja. Und die ökologische Bewegung hat die Erkenntnis, dass die Natur schön ist. Es ist einfach falsch, sie mit hässlichem Müll zu überschütten. Wie kommt das, dass in den, sagen wir mal, in der Architektur, in der Kunst, ich würde auch sagen, in der Musik der letzten 50 Jahre, warum ist da Schönheit so verpönt worden? Und warum wird manchmal so ganz bewusst Hässlichkeit zelebriert? Wo kommt das her? Kannst du uns das kurz darstellen?
Ja, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich so, der Begriff der Schönheit, ich sag mal so im klassischen 19. Jahrhundert, wurde ideologisch auch missbraucht. Er wurde schon missbraucht im Kaiserreich und wurde dann erst recht sowohl im Kommunismus als auch im Faschismus missbraucht. Und moderne Kunst, also ich sag mal alles, was man so ab dem Jahr 1900 oder 1920 oder 1910 verortet, ist eine Protestbewegung gegen eine äußerlich als kitschig, als althergebracht und sogar als potenziell politisch verdächtig empfundene Stilempfinden. Kunst muss auch immer dekonstruieren, Kunst darf das auch. Allerdings ist die Dekonstruktion, die Rebellion, ist eine Gegenbewegung, der dann ein anderes Element wieder entsprechen muss. Und meines Erachtens ist die moderne Kunst im rebellischen, im alles zerschmetternden Gestus hängen geblieben. Und zwar aus philosophischen Gründen. Das geht auf eine tiefere Ebene. Mir scheint es, dass die Grundhaltung des modernen Menschen insgesamt sehr viel von Zynismus und Skepsis und Misstrauen geprägt ist und sich deswegen sowas wie es gibt das Schöne schon wie einen Hohn anhört. Das ist einer der Gründe. Das ist der philosophische Grund. Der zweite Grund ist der gleiche wie beim Sinn auch, dass die Technik, die Naturwissenschaft und die Industrialisierung so im Verbund zusammen alles unter das Primat der Nützlichkeit und deswegen auch an der Verkaufbarkeit, Verkäuflichkeit und Reproduzierbarkeit aufgesponnen hat und deswegen nur bestimmte Formen des Schönen und des Künstlerischen erlaubt hat. Ich stimme ja zum Beispiel nicht ganz deiner Analyse zu, dass die Musik der letzten 50 Jahre nicht auch ganz viel Großartiges hervorgebracht hätte. Ich würde sagen, gerade da, wo Musik verkaufbar ist, bringt sie wunderbare Sachen hervor. Aber mit der Verkaufbarkeit geht immer auch eine Verflachung einher durch die Reproduzierbarkeit. Natürlich. Kann Originalität und so fehlen. Ich glaube, man sieht es am deutlichsten an der Architektur. Durch die große Reproduzierbarkeit des Funktionalen und Nützlichen haben wir eine Zunahme von wirklich unfassbar hässlichen und lieblos gebauten Gebäuden auf der Welt. Es gibt natürlich auch großartige moderne Architektur, aber auf ein großartiges modernes Gebäude kommen 100 potthässliche.
Ja. Ja, bei der Musik übrigens dachte ich vor allen Dingen an Orchestermusik, nicht so Pop und sowas.
Also die E-Musik.
Musik ist ja, jawohl. Und wenn ich da ein Konzert höre, das nach 1930, 40 komponiert ist, dann gibt es ganz, ganz selten kommt noch was vor, das ich persönlich als schön empfinde oder spannend, aber meistens ist es nach meinem Begriff chaotisch. Aber lassen wir das. Schönheit, Form follows Function, das hast du ja sehr deutlich behandelt. Die ganze Bauhausarchitektur und viele andere Stilrichtungen in der Kunst. Und du siehst dieses Motto, dieses Credo praktisch, die Form muss der Funktion folgen. Du siehst das sehr kritisch.
Ich sehe es kritisch, ja. Das kann ein Korrektiv sein. Es stammt ja gar nicht vom Bauhaus, sondern von Sullivan, also schon früher. Das Bauhaus hat an vielen Stellen ganz, ganz gute Intuitionen gehabt. Es war auch eine Bewegung zurück zum Handwerk, zurück zur Materialität. Und zwar ein Korrektiv gegen überbordenden Kitsch und gegen zu viel Ornamentik. Da ist viel Gutes drin. Aber dem Formbuch des Bauhauses im engen Stil folgend alleine produziert tatsächlich genau diesen leblosen Betonquader, Massenzeug, was wir überall sehen. Denn wenn alles nur der Funktion untergeordnet wird, wird im ökonomischen Prozess alles zur Ware, wird alles im Letzten beliebig. Und das Schöne ist eben gerade das, was sich nicht immer rentiert, was nicht nur funktioniert, sondern um seiner selbst willen wertvoll ist, jenseits aller Funktion.
Um seiner selbst willen. So fing ja die ganze Fehlentwicklung eigentlich an, wie du sagst, dass David Hume gesagt hat, Schönheit liegt nicht im Objekt drin, also im Gegenstand drin, sondern im Auge des Betrachtenden. Gell, dass man das getrennt hat, dass man sagt, es gibt gar keine objektive Schönheit, es gibt nur ein subjektives Schönheitsempfinden.
Also und das ist rein philosophiegeschichtlich, war das ein ungeheurer Bruch, ja.
Ja, ein großer Bruch. Und dann der nächste Gedanke ist dann, jeder empfindet was anderes als schön. Und dann wird der Kurzschluss gemacht, Schönheit gibt es ja gar nicht. Ja. Und man vergisst, das wurde mir beim Lesen klar, dass auch ein Asiate oder ein indigener Mensch oder ein Afrikaner oder jemand aus einem ganz anderen Kulturkreis, der Sachen schön findet, die ich nicht schön finde, aber der sie doch eben schön findet.
Nicht wahr? Ja, und erstmal, es gibt natürlich Subjektivität und es gibt natürlich unterschiedliche Geschmäcker und es gibt natürlich gewisse Parameter von Schönheit, die kulturrelevant
relativ übergreifend
sind. Ja. Aber es gibt eben auch die kulturübergreifend.
Ha, eben,
und ja. Selbst innerhalb einer Kultur wiederum gibt es gewisse objektive Kriterien. Und dann es gibt der ganz heiße, wirklich rein auf der psychologischen, auf der neuroästhetischen Ebene gibt es ja frappierende Sachen. Wir Menschen finden regelmäßig, und zwar kulturübergreifend, die Farbe Blau schöner als die Farbe Braun. Wir finden symmetrische Gesichter schöner als asymmetrische. Wir finden Symmetrie allgemein schön.
Das lässt sich psychologisch, wissenschaftlich verifizieren, ja?
Natürlich, es gibt die eigene Disziplin der Neuroästhetik, die sich mit sowas beschäftigt. Mhm. Auf jeden Fall, da gibt es Kriterien, ja.
Mhm. Interessant. Objektive Kennzeichen von Schönheit, nenn mal ein paar.
Ja, zum Beispiel gewohnt genug, um nicht abstoßend zu sein, aber trotzdem nicht langweilig. Also ein ganz streng nur symmetrisches Gesicht wird schöner empfunden als ein grob asymmetrisches. Aber ein Gesicht, das an einer entscheidenden Stelle ganz ein bisschen abweicht von der strengen Symmetrie, zum Beispiel durch ein Muttermal, wirkt dann am interessantesten. Also das ist zum Beispiel ein Kriterium, das sich durchzieht und auf alle Bereiche übertragen lässt. Das Zweite, ein gewisses Verhältnis von Summe zu Einzelteilen wird als schön empfunden. Also dass das Einzelne sich irgendwie einfindet im Gesamt und dass das Gesamt auf irgendeine Art und Weise auch repräsentiert wird im Einzelnen. Das sind jetzt sehr formalisierte, theoretische Konzepte, die ich jetzt hier nenne, aber das sind zum Beispiel Möglichkeiten, sich dem objektiv Schönen zu nähern.
Okay. Mich hat das sehr herausgefordert, dass Christen an der Schönheitsfront vorne stehen sollten. Wir feiern diese Woche noch bei uns im Quartier, wo ich wohne, ein Quartierfest. Man nennt das immer Quartierfest, obwohl nur alle grillen und Bier trinken und dann miteinander reden. Und ich habe etwas beschlossen aufgrund dieses Buches, dass ich mit den Leuten was machen will, was ein bisschen mehr Schönheit in dieses Fest reinbringen soll. Ich habe das also sehr persönlich genommen. Die Hauptfrage, die mich bei dem Buch dann nachher gegen Schluss beschäftigt hat, ist Veränderung überhaupt möglich? Was gibt dir den Optimismus oder die Hoffnung, dass unser destruktives Denken, das du sehr stark geschildert hast, dass sich das verändern kann, dass positive Entwicklungen möglich sind, die in eine andere Richtung gehen? Siehst du dafür Ansätze?
Ja, da habe ich mehrere Ideen dazu. Das erste, wir sind ethisch verpflichtet, hoffnungsorientiert zu denken. Wir Menschen können nämlich im Gegensatz zu Tieren eine Zukunft anvisieren. Und wenn wir das und dann planmäßig uns unterwegs machen und wenn wir das nicht tun, ist es intellektuelle Feigheit. Also mein Buch ist nicht ein platt optimistisches zu sagen, das wird schon automatisch gut werden. Nein, es ist praktisch auch ein Revolutionsaufruf zu sagen, so eine Zukunft wollen wir bauen und so eine nicht.
Du gibst ja in jedem Kapitel auch Punkte zur Umsetzung.
So ist es. Ja. Und also das heißt, es ist auch taktisch, eine taktisch eingesetzte Hoffnung, zu sagen, lass uns doch mal so tun, als hätten wir wirklich Möglichkeiten und nicht so wie das Kaninchen vor der Schlange sagen, wir können uns eh nicht wehren. Und der zweite Grund, warum ich den Optimismus wähle oder eine Hoffnungsperspektive wähle, ist, weil Menschen sehr, sehr, sehr viele große Probleme der letzten Tausenden von Jahren sehr produktiv gelöst haben. Also ich sehe die Entwicklung der Menschheit insgesamt auch nicht negativ. Ich sehe, wir haben manche Sachen immer wieder verloren, in manchen Bereichen, aber in manchen Sachen haben wir sie auch gewonnen. Und ich kann diesen Pessimismus nicht mehr hören, weil er Unsinn ist. In den letzten 20 oder 30 Jahren hat sich im internationalen Vergleich die Anzahl von Menschen, die in extremer Armut leben, ganz, ganz stark gesenkt. Die Kindersterblichkeit ist gesunken. Die Heilbarkeit von tödlichen Krankheiten ist nach oben gegangen. Unsere Welt wird in vielerlei Hinsicht viel besser. Und deswegen glaube ich, dass wir Menschen tatsächlich Kapazitäten haben, auch Entwicklungen, die wir jetzt sehen, die negativ laufen, ins Positive zu drehen. Wir haben fast 100 Jahre lang, nicht ganz 100 Jahre lang, aber 50, 60 Jahre lang vom drohenden Atomkrieg zwischen Amerika und Russland gesprochen. Und er ist bis jetzt zum Glück nicht gekommen. Und es waren Menschen, die an die Zukunft geglaubt haben, die gesagt haben, I have a dream. Und nicht die nur gesagt haben, I have a nightmare. Ich habe einen Albtraum, die Zukunft geprägt haben. Der dritte und letzte, dritter Punkt. Ich glaube, dass Menschen sich ändern können, weil ich das selber ständig erlebe. Ich arbeite ganz viel mit Menschen. Ich sehe, dass Lebensveränderung bei Menschen möglich ist. Nicht immer total radikale, aber in kleinen Schritten sehr wohl. Auch in meinem eigenen Leben merke ich Änderungen. Und das vierte und letzte ist, als gläubiger Mensch glaube und weiß ich, dass neben der Liebe und dem Glauben, über die ständig gesprochen wird, auch die Hoffnung einer der drei theologischen Tugenden ist, von denen Paulus sagt, diese drei bleiben. Das heißt, ich kann es nicht leiden, dass ausgerechnet Menschen, die den Namen Gottes im Munde führen, einstimmen in ein skeptisches, die Welt wird schlecht und wir gehen doch sowieso dem Ende entgegen. Die Hoffnung ist uns genauso aufgetragen wie die Liebe und der Glaube.
Ja, wenn diese Christen sagen, wir gehen dem Ende entgegen, dann meinen sie ja, irgendwann kommt das mal zum großen Knall und dann kommt Jesus wieder und dann wird alles ganz neu. Das ist so disruptiv, ja.
Ja.
Wie ist denn, was hoffst du denn eigentlich? Du schreibst am Schluss deines Buches 2052, ja, klopft da einer an die Tür. Das war sehr, sehr überraschend und das hat mich was zu Tränen gebracht. Also ich dachte, Mensch, okay, 2052, gut, ich erlebe das nicht mehr, ich bin jetzt 70, aber meine Kinder würden das noch erleben. Was ist denn deine innere, ich will nicht sagen deine Überzeugung, du musst mir jetzt keine Eschatologie entwickeln hier, aber was denkst denn du, wie das im besten Fall gehen könnte?
Also ich glaube, dass viele von den Trends, die ich aufschreibe, die negativen Trends, dass die sich weiter verstärken werden. Also ich zeichne deswegen bewusst kein einseitig positives Zukunftsbild. Okay. Ich träume aber von einer positiven Gegenbewegung. Und das ist auch, um ehrlich zu sein, das, wie ich mir Eschatologie vorstelle. Ich sehe weder alles wird dunkel, noch alles wird mit einem Schlag wunderbar, sondern Jesus bringt auch das Gleichnis, es sind wie die Wehen einer gebärenden Frau. Also es gibt auch Wellen. Und jene Christen, die aber immer gesagt haben, jetzt ist das Ende, also die erste große eschatologische Bewegung war ja schon um das Jahrtausend, wo alle geglaubt haben, jetzt ist das Ende. Ja. Na, jetzt sind wir 22 Jahre später. Und das ist also ich denke, wir sollten die eschatologischen Themen nehmen, um eine Zeitanalyse anzustellen, zu sagen, es gibt Trends in unserer Welt, in der Menschheit, übrigens seit Anfang an, die schlecht sind und die immer ein Anti-Eden hervorbringen. Ja, ich nenne das auch das Babelsystem, den Turmbau zu Babel. Und das wächst gleichzeitig mit dem Garten Eden oder mit dem Reich Gottes. Beides wächst gleichzeitig.
Unkraut und Weizen, ist das? Unkraut und Weizen ungefähr so?
Ja, genau. Und es ist eben, ich schreibe, die Zukunft gehört jenen Menschen, die diese Zukunft und diese Edenkultur Ausdruck verleihen. Und wir sollten kühn sein in dem Glauben, wie weit sich was ausbreiten kann. Es ist nicht garantiert, in welche Richtung Europa geht oder die Schweiz oder Deutschland. Vielleicht ziemlich schlecht, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also es gab immer wieder im Laufe der Geschichte auch interessante Wendungen und wir sollten Menschen sein, die für positive Wendungen stehen und sie hervorbringen. Ob die dann ganze Nationen und Kontinente erreichen oder vielleicht auch nur eine Stadt, die sich positiv entwickelt oder eine Familie oder eine Gemeinschaft oder ein Ort oder eine Region, das ist dann sekundär, aber wir sollten Welt gestalten und nicht nur zuschauen.
Als ich das Buch las und als ich noch einen Podcast von dir gestern hörte im Auto, habe ich gestaunt und habe mich gefreut, wie du dem Zeitgeist sehr elegant begegnest und fast Jiu-Jitsu-artig argumentierst. Also nicht so, sondern du legst das Zeug sehr elegant aufs Kreuz, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal. Du sagst, du bist in der Sache ganz klar, Harari, Bananas, was der da bringt, aber im Ton bist du immer fröhlich. Gib doch uns Hardcore-Christen noch so ein paar Tipps, wie wir besser kommunizieren können. Mir fällt oft auf, dass wir zu verbissen kommunizieren und du sagst eben auch von einem negativen Zukunftsbild her natürlich und dass wir uns fast wie zurückziehen und nur noch so denken können. Und deine Argumentationsweise ist anders, nicht weniger wahr und überzeugend, aber warum reagierst du so?
Also ich glaube, dass es eine unglaublich große Falle ist, sich verbittern zu lassen und zu sehr in Schwarz-Weiß zu denken. Also ich verbringe meine Zeit und wenn ich unterwegs bin, sehr gerne mit Menschen, die auch ganz anderes glauben und von was ganz anderem herkommen oder auch die Bücher, die ich lese. Und ich versuche generell mit einer Grundhaltung hinzugehen, man nennt es die Hermeneutik des Wohlwollens, also nicht die Hermeneutik des Verdachtes, ich unterstelle dir mal schon das Schlechteste, sondern ich gehe davon aus, dass die anderen Menschen jetzt nicht dümmer oder böser sind als ich, sondern etwa genauso dumm und genauso böse oder genauso gut oder genauso wohlwollend wie halt ich auch, aber vielleicht was anderes sehen. So. Und ich verstehe es, ehrlich gesagt, bei uns Christen am wenigsten, dass wir so eine arrogante Haltung an den Tag legen, weil unser Gründer, der Jesus, ist so komplett anders umgegangen. Also bis hin zu dem Punkt, sagt der eine, der sich gut fühlt und auf die anderen herabblickt, obwohl sein Leben vielleicht wirklich gut ist, wird nicht gerechtfertigt. Und der andere, der sagt, sorry, ich weiß ja erstmal gar nichts, ich bin der schlimmste Sünder, er sagt, er wird gerechtfertigt. Jesus bringt so viel durcheinander in unseren religiösen Stereotypien, dass ich oft mich frage, ob wir wirklich uns als Christen auf ihn gut berufen können. Ich glaube, das, was du ansprichst, wenn man bitter wird, wenn man hart wird, wenn man negativ wird, dann muss man sein Herz prüfen und sich fragen, worum geht es mir gerade? Geht es mir ums Recht haben oder geht es mir wirklich um die Wahrheit? Oder geht es mir wirklich um den Menschen oder möchte ich einfach nur einen argumentativen Sieg davon tragen? Und wenn man die Herzen verliert, um ein Argument auszufechten, dann hat man gar nichts gewonnen, weil Wahrheit ohne Liebe ist auch keine Wahrheit. Zum Glück müssen wir uns nicht entscheiden. Es geht ja nicht darum, einfach nur nett zu sein und mitzuschwimmen mit allem, was es so gibt, geht. Aber ich glaube, die Haltung, uns als Menschen dieser Zeit zu verstehen, die selber mitschwimmen. Wir sind digital, wir sind postmodern, wir sind 21. Jahrhundert und wir sind selber genauso gefährdet wie alle anderen und dann auf Augenhöhe den Austausch zu suchen. Wenn wir so eine Haltung hinbekämen, das ist, finde ich, die Haltung, die Jesus in Gesprächen an den Tag legte, dann wäre viel gewonnen.
Kann es nicht sein, dass überzeugte Christen ein tieferes Verständnis des Bösen haben, auch aus eigener Selbsterkenntnis, und darum am Bösen der Welt mehr leiden als ein ewig optimistischer, humanistisch denkender Mensch. Dass das einer der Gründe ist, warum wir vielleicht ein bisschen mehr zum Schwarzsehen neigen, weil das Böse eine Realität ja ist.
Ja gut, also ich kenne Menschen, die nicht glauben und die ganz schön viel an das Böse in der Welt glauben. Das lokalisieren sie halt dann woanders, irgendwo bei den herrschenden Mächtigen und sowas. Und irgendwie, ich finde es eigenartiger und sagen würde, dass wir Christen glauben, dass das Böse überwiegt. Also da würde ich auch mal meine Theologie auch mal überprüfen. Bin ich dann so beeindruckt?
Aber das hat natürlich jahrhundertelang, Total Depravity wurde jahrhundertelang, war ganz lang die Grundüberzeugung der Evangelikalen.
Ich glaube, dass es eine theologisch falsche Überzeugung ist.
Ja. Aber das ist noch relativ neu.
Also es ist letztendlich eine zu anthropozentrische. Also ich glaube allgemein, dass das Christentum stark darunter leidet, dass wir den Menschen zu ernst nehmen.
Okay.
Und zwar entweder in seiner Bosheit oder in den moralischen Geboten, was er alles tun sollte. Und daraus wird dann Christentum, was so ein Leistungssport wird. Der Kern des christlichen Glaubens ist nicht das, was wir als Menschen tun. Der Kern des christlichen Glaubens ist das, wer Gott ist und was er getan hat und was er tut. Und mein persönliches Gottesbild, und ich glaube, es ist das Christliche, ist das, dass Gott eine Quelle von kompletter, unfassbar unserer Denken übersteigenden Güte, des Wohlwollens, der Liebe, der Gnade ist und darüber hinaus der Schönheit und der Wahrheit. Ich finde, man braucht dann starke Argumente, nicht so begeistert zu sein erstmal davon, dass man mit dem Negativen erst am 34. Punkt kommt. Also ich mache mir eher Sorgen um Menschen, die da ständig über das Negative sprechen. Ich denke mir dann, wie klein ist denn euer Gott eigentlich?
Das bringt mich sehr schön zum letzten kurzen Stichwort. Du leitest auch das Gebetshaus. Ja, was eigentlich eine große Spannweite ist, vom Philosophischen bis zum Gebetshaus. Welche Rolle spielt denn das Gebet in der Zukunftsgestaltung? Du musst das ja auch irgendwie aus Überzeugung machen.
Ja, also erstmal alle die Gedanken, die ich da aufschreibe in dem Buch, die entstammen im Letzten einer Herzensreflexion, die ich vom Gebet gar nicht trennen kann. In dem Gebet ordnen sich die Dinge. Und alle drei, Sinnverbundenheit und Schönheit, alle Kapitel münden ja auch immer in das Thema Gebet, aber als Angebot. Eden Culture ist ein säkulares Buch, wenn jemand sagt, mit dem Gebetthema oder mit Gott habe ich nichts zu tun. Aber für mich ist zum Beispiel das Thema Verbundenheit ein ganz großer Schatz zu wissen oder zu erfahren, dass ich mich verbinden kann mit diesem größeren Du. Ja, oder Thema Sinn, dass wenn ich leide, wenn ich schuldig werde oder wenn ich mal sterbe, dass mein Sinn nicht daran zerbricht, sondern ich mich anbetend, hinkniend mit geöffneten und gefalteten Händen und manchmal auch schweigend einem größeren Sinn anvertrauen darf, den ich nicht immer verstehe, wo auch das Rätsel, das Mysterium einen Platz hat. Und bei der Schönheit im Letzten, also da finde ich es am einfachsten. Unsere Welt ist in einer atemberaubenden Weise voll mit Schönheit. Ich weiß gar nicht genau, wie, wenn ich nicht beten würde, ich es aushalten würde, dass die Welt so voll mit Schönheit ist. Da will man sich doch irgendwann mal bedanken beim Schöpfer. Da will man doch irgendwie überfließen. Deswegen, also für mich ist das Gebet auch ein philosophischer Akt und Philosophie und Gebet auch nicht ganz trennbar. Es gibt übrigens ganz viele Philosophen auch, die über das Gebet nachgedacht haben oder wo das Gebet irgendwo eine Rolle gespielt hat oder die mit dem Thema ringen. Also die zwei Bereiche gehören für mich zusammen. Mhm.
Toll. Wir haben unsere Stunde durch, fast. Herzlichen Dank für das engagierte Gespräch, Johannes.
Ja, hat mir Freude gemacht.
Ich wünsche deinem Buch sehr viel Verbreitung, werde das vor allen Dingen jüngeren Christen sehr empfehlen, die sich nicht mehr dem alten Frommen zurechnen, aber noch nicht so genau wissen, wo sie denn eigentlich hingehören und wie sie ihre Zukunft gestalten sollen. Von daher herzlichen Dank, dass du es geschrieben hast. Alles Gute weiterhin für deine Arbeit. Gottes Segen.
Danke.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr bis hier Aushalten. Wir haben fast genau eine Stunde jetzt geredet. Ich hoffe, Sie haben sich nicht gelangweilt, sondern haben ein bisschen Inspiration mitgenommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten LiveNet Talk. Ade.
Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.